Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon herzlich willkommen. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht das Land am Beginn einer Epidemie. Das Bundesverfassungsgericht kippt das Verbot der Hilfe zum Suizid. Darüber spreche ich mit Roger Kusch vom Verein Sterbehilfe Deutschland. Und die Parteien attackieren sich heute beim politischen Aschermittwoch gegenseitig. Wir schauen nach Bayern und nach Thüringen. Die bestätigten Infektionen mit Covid-19 nehmen weltweit zu. Aus mehr als 30 Ländern werden sie inzwischen gemeldet. Zuletzt auch aus Österreich und aus der Schweiz. Und auch in Deutschland breitet sich das Virus aus. In Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Um die Ausbreitung erfolgreich eindämmen zu können, ist es wichtig, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Wer hat wen infiziert und wer hatte alles Kontakt zu den Patienten? Doch all das ist inzwischen zum Teil nicht mehr möglich, räumt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Abend ein. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
Die Bundesregierung hatte bereits im Laufe des Tages von einer neuen, herausfordernden Lage gesprochen. Als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am frühen Abend vor die Presse trat, wurde er konkreter.
Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen.
4 Infizierte stammen aus Baden-Württemberg. Am Abend wurde der Fall eines Mannes aus dem Landkreis Rottweil bekannt. Er hatte ein Risikogebiet in Italien bereist. 3 weitere Fälle stehen in Verbindung mit einem Mann aus Göppingen. Der 25-Jährige hatte sich in Mailand angesteckt. Auch seine Reisepartnerin sowie ihr Vater waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Mittag hatte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha betont, dass man die 13 Kontaktpersonen des Göppingers identifiziert und isoliert habe.
Die Kontakte konnten ermittelt werden. Es handelt sich insgesamt um 13 Kontakte, die alle schon kontaktiert wurden.
Die Isolierung von Kontaktpersonen ist wichtig, um die Infektionskette zu unterbrechen. Im Fall eines Mannes aus dem nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg gestaltet sich dies schwierig. Der Mann, der schwer erkrankt ist und beatmet werden muss, hatte auch seine Frau mit dem Coronavirus angesteckt. Sie ist Kindergärtnerin. Alle Kinder aus dem Kindergarten sowie deren Eltern müssen deshalb vorerst zu Hause bleiben, so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Aus Vorsorgegründen hat der Landkreis Heinsberg ohnehin alle Kindergärten und Schulen vorläufig geschlossen. Auch Kontaktpersonen des Mannes in einer Kölner Uniklinik, wo er sich wegen einer anderen Erkrankung untersuchen ließ, wurden isoliert. Das Ehepaar war in den vergangenen Tagen allerdings in die Niederlande verreist und hatte zu Hause auch am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, unter anderem im Karneval. Der Heinsberger Landrat Stefan Pusch.
Es geht um die Karnevalssitzung in Gangelt-Langenbroich und sagen auch Menschen, die diese Sitzung besucht haben, sollen, wenn es geht, sich wenig bewegen, zu Hause bleiben, sich jetzt nicht selber auf den Kopf stellen, aber wenn eine entsprechende Symptomatik da ist, auf jeden Fall Arztpraxen anrufen oder unser Gesundheitsamt oder die Notfallpraxen, um dann mit denen das weitere Vorgehen abzustimmen.
Gerade wegen der Fälle in Nordrhein-Westfalen geht Gesundheitsminister Spahn nicht davon aus, dass Isolation alleine genügen wird. Deshalb werden Gesundheits- und Innenministerium einen Krisenstab einrichten, der am Donnerstag vorgestellt wird. Die Bundesländer sollen zudem ihre Pandemiepläne aktualisieren und vorlegen, so Spahn.
Alle Länder verfügen über Landespandemiepläne, insbesondere für eine Influenza-Pandemie. Und die müssen natürlich auf die aktuelle Lage jetzt, was die Besonderheiten des Coronavirus angeht, aber eben auch auf das Jahr 2020 und die Gegebenheiten heute angepasst werden.
Zu Maßnahmen bei weiterer Ausbreitung des Virus kann zum Beispiel die Reaktivierung von Ärzten im Ruhestand oder die Einrichtung von Fieberambulanzen gehören. Auch die örtliche Schließung öffentlicher Einrichtungen und die Absage von Veranstaltungen gehören, je nach Grad der Epidemie, zu möglichen Maßnahmen.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Mehr als 370 Infektionen wurden bislang in Italien nachgewiesen. Damit ist das Land südlich der Alpen das am stärksten Betroffene in Europa. Seit Tagen sind in der Lombardei mehrere Kleinstädte abgeriegelt und Italiens Gesundheitsminister Speranza, zu Deutsch Hoffnung, sucht weiter den Kontakt zu seinen europäischen Partnern. Heute bei Beratungen in Rom. Von dort meldet sich Nikolaus Nützel.
Durchaus ein Grund zur Sorge, aber kein Grund zur Panik. Das ist die Kernbotschaft, die die Gesundheitskommissarin der Europäischen Union, Stella Kyriakides, hat, nachdem sie in Rom mit Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza und Medizinexperten internationaler Organisationen gesprochen hat.
This is a situation of concern, but we must not give in to panic.
Alle Länder Europas müssten jetzt ihre Pandemiepläne überprüfen und sicherstellen, dass sie auf einen Ausbruch wie in Italien vorbereitet sind, erklärte die EU-Gesundheitskommissarin. Die Europäische Union werde zweistellige Millionensummen bereitstellen, um Forschung zu finanzieren, wie sich das neuartige Coronavirus bekämpfen lässt, sagte Kyriakides. Und sie begrüßte die Entscheidung der Gesundheitsminister verschiedener Länder, darunter auch Deutschland, die Grenzen offen zu lassen.
I welcome the support expressed by the ministers for keeping the borders open.
Auch Andrea Ammon, die Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, hält es für falsch, die Bewegungsfreiheit flächendeckend einzuschränken. Das wäre aus medizinischer Sicht eine unwirksame Maßnahme, sagt die deutsche Infektionsspezialistin.
Das ist im Letzten die Entscheidung der Politiker. Wir geben nur unsere wissenschaftliche Bewertung und von der wissenschaftlichen Seite her, da besteht überhaupt keine Evidenz, dass das einen Effekt hat.
Und die Chefin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten warnt vor Schuldzuweisungen an einzelne Länder. In Italien sei die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zwar schneller als in anderen Staaten, doch das sei Zufall, sagt sie.
Das ist niemands Fehler, dass das in Italien jetzt so ist. Es hätte in jedem Land so passieren können.
Die gleiche Einschätzung hat der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation für Europa, Hans Kluge. Er betont, auch wenn es weltweit immer mehr Fälle gäbe, so konzentrierten sich doch immer noch mehr als 96% der Erkrankungen auf China. Und auch dort sei der Verlauf in den meisten Fällen sehr mild. Die Sterblichkeit liege bei 1-2%. Tödlich verlaufe die Infektion fast nur bei alten Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und Vorerkrankungen, sagt der WHO-Fachmann.
Elderly people with a weakened immunity with other diseases at the same time.
Es gebe daher keinen Grund zur Panik, sagt auch Kluge. Und der WHO-Experte hat für alle Bürger eine Empfehlung, wie sie selbst dazu beitragen können, das neuartige Coronavirus einzudämmen. Einfache Hygieneregeln einzuhalten sei dazu der beste Weg.
So wash your hands with soap and water.
Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife. Zweitens Hustenhygiene. Wenn man hustet oder niest, dann in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das man in einen Eimer mit Deckel wirft. Und dann soziale Distanz. 1 oder 2 Meter Abstand zu Leuten halten, die dauernd husten und niesen. Und schützen Sie Ihr Gesundheitspersonal. Und bei allen Maßnahmen sei es wichtig, auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu achten.
Berichtet Nikolaus Nützel aus Rom. Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet und wie sich Deutschland auf das Coronavirus vorbereitet, dazu haben unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Nachrichtenredaktion und der Online-Redaktion Hintergrundinformationen vorbereitet, zu finden bei uns unter dlf.de/Nachrichten auf unserer Internetseite. Für manche Menschen ist der selbstbestimmte Tod der letzte Ausweg nach einem langen Leidensweg. Doch 2015 hatte sich der Gesetzgeber nach langer emotionaler Debatte dafür entschieden, jede geschäftsmäßige, also wiederholte Sterbehilfe in Deutschland zu verbieten. Das käme einem faktischen Verbot gleich, urteilte heute das Bundesverfassungsgericht, und das widerspreche dem Grundgesetz. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Gleichzeitig weist Karlsruhe den Gesetzgeber auf Möglichkeiten hin, nun ein neues verfassungsgemäßes Sterbehilfegesetz vorzubereiten. So könnte der Schutz der Selbstbestimmung über das eigene Leben durch Sicherungsmechanismen erreicht werden, etwa eine Beratungs- und Aufklärungspflicht für den Sterbewilligen oder auch eine Mindestwartezeit, damit er seinen Entschluss noch einmal überdenken kann. Vielen Lebensmüden genüge schon die Möglichkeit, sich jederzeit töten zu können, ohne dass sie es tatsächlich täten. Voraussetzung für den assistierten Suizid sei der freie Wille, sterben zu wollen. Einen sozialen Druck dürfe es nicht geben. Auf Überraschung stieß die Urteilspassage, dass das Recht auf Freitod nicht beschränkt sei auf schwere oder unheilbare Krankheiten oder hohes Alter, sondern auf die gesamte menschliche Existenz. Angerufen hatten das höchste deutsche Gericht sterbewillige, meist kranke Patienten, Ärzte und Sterbehilfevereine. 2015 erst kam der nunmehr verfassungswidrige Verbotsparagraf ins Strafgesetzbuch. Aus Angst vor Strafbarkeit war die Sterbehilfe seitdem in Deutschland fast zum Erliegen gekommen. Das Gericht betonte aber auch, eine Verpflichtung zur Suizidhilfe darf es nie geben.
Bernd Wolf berichtete. Und gerade weil vor 5 Jahren die Sterbehilfe im Bundestag so emotional debattiert wurde, bei der Abstimmung wurde auch der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben, fallen die Reaktionen auf das Urteil im politischen Berlin heute gemischt aus. Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio.
Es gibt ein Recht auf Suizid und das Verbot organisierter Sterbehilfe verletze die Autonomie der Patienten, über ihr eigenes Sterben selbst zu entscheiden. Die Klarheit des Urteils des Bundesverfassungsgerichts hat heute viele überrascht. Einer der Kläger, der an Krebs erkrankte Horst L., reagierte erleichtert. Er hoffe, dass die deutliche Sprache des Urteils auch in der sich nun anschließenden Umsetzung erhalten bleibe, schrieb er der Deutschen Presseagentur. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßte, dass das Urteil ausdrücklich Spielraum zu weiteren Regulierungen lasse. Er werde jetzt mit allen Beteiligten sprechen, um eine verfassungsgerechte Lösung zu finden, kündigte der CDU-Minister an.
Denn ich finde es genauso wichtig, dass aus einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht eine Gewöhnung und in der Folge gar eine sich aus einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung ergebende Pflicht zur Inanspruchnahme von Sterbehilfe entwickeln darf.
Auf ein geteiltes Echo stieß der Richterspruch bei der Ärzteschaft. Während der Palliativmediziner Matthias Töns, auch er einer der Kläger, von einem guten Urteil für Menschen in verzweifelten Situationen sprach, beklagte die Deutsche Palliativstiftung, dass mit dem Urteil die Hilfe zur Selbsttötung für Kranke und Lebensmüde zur normalen Dienstleistung werde. Auch Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Deutsche Patientenschutz, kritisierte:
Das Urteil mag nach Selbstbestimmung klingen, geht aber nach meiner Überzeugung an der Lebenswirklichkeit vorbei. Schließlich würden die Hälfte der Menschen lieber den Suizid wählen, als in ein Pflegeheim zu ziehen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes erhöht damit den Druck auf die einsamen, alten und schwachen Menschen.
Die Bundesärztekammer forderte die Bundesregierung auf, nun in Neuregelungen sowohl den Schutz der Patienten als auch die Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte in den Blick zu nehmen. Es bleibe dabei, dass Beihilfe zum Selbstmord nicht zu den eigentlichen Aufgaben von Ärzten gehöre, betonte der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt.
Wir wollen es auch nicht zu einer selbstverständlichen ärztlichen Handlung machen. Und wir haben sogar gesagt, wir verbieten es nach dem Berufsrecht, es zu tun. Das Verbot werden wir in diesem Kontext so nicht aufrechterhalten können.
Sehr unterschiedliche Statements auch in der Politik. Der Menschenrechtsexperte der Union im Bundestag, Michael Brandt, nannte das Urteil eine schwere Niederlage für die Menschlichkeit. Die gesundheitspolitische Sprecherin von CDU und CSU, Karin Mark, äußerte sich enttäuscht. Jetzt müsse sich der Bundestag erneut mit dem Thema befassen.
Gesundheitspolitisch bedeutet es natürlich, dass wir die Palliativbegleitung weiterhin ausbauen müssen, weil alle die, die sich dort angenommen und aufgehoben fühlen, brauchen nicht zu solchen Sterbehilfevereinen abwandern.
Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas begrüßte dagegen das Urteil, weil es eine neue politische Debatte ermögliche. Denn die bisherige Rechtslage habe es vielen Medizinern schwer gemacht, sterbenden Menschen zu helfen.
Es muss möglich sein, einfach, dass schwerstkranke Patienten, die selbstbestimmt die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, das auch über Ärztinnen und Ärzte können und dass die dabei nicht kriminalisiert werden.
Es darf nicht passieren, dass Menschen sich aus Sorge, anderen zur Last zu fallen oder gar aus finanzieller Not zum Suizid gedrängt fühlen,
kritisierte dagegen die grüne Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gunter. Sie sieht in dem Urteil einen gefährlichen Dammbruch. FDP und AfD dagegen sprachen sich für ein liberales Sterbehilfegesetz aus.
Aus Berlin, Christiane Habermals. Ein Recht auf Hilfe beim Suizid. Am Abend habe ich darüber mit Roger Kusch gesprochen. Er war Justizsenator in Hamburg und leitet den Verein Sterbehilfe Deutschland, mit dem er Menschen bei der Selbsttötung unterstützt. Ich habe ihn gefragt, über 250 Vereinsmitglieder haben sich bis 2015 das Leben genommen. So steht es jedenfalls in Ihrer Vereinsstatistik. Mit dem neuen Paragraphen war vorerst Schluss damit. Werden Sie nach dem Urteil heute weiter in Deutschland beim Sterben helfen?
Ja, selbstverständlich. Wir haben für das Recht ja uns sehr eingesetzt. Nun haben wir heute das Recht bekommen. Dann ist doch selbstverständlich, dass wir die Chancen nützen, um die wir selber gerungen haben.
Wie werden Sie das tun?
Wir haben 2 Vereine, einen in Hamburg und einen in Zürich. Die ergänzen sich in ihrer organisatorischen Struktur, arbeiten aber eng zusammen. Und in den letzten 2 Jahren haben wir in sehr viel weniger Fällen, als Sie es gerade geschildert haben, aber immerhin einigen Mitgliedern in Deutschland beim Suizid geholfen. Und die organisatorische Basis haben wir in Zürich ganz gut im Griff. Wir können also auch neue Anträge, neue Herausforderungen meistern, wenn es alles im Rahmen und in Grenzen bleibt.
Jetzt ist es so, dass Sie aber mit dem Urteilsspruch von heute auch wieder sich mehr in Deutschland bemühen kommen, um all jene, die sterben wollen, die aus dem Leben scheiden wollen. Ändert das grundsätzlich Ihre Arbeit?
Grundsätzlich nicht, sondern es könnte eine Verstärkung bestimmter Aktivitäten geben. Wenn mehr Anträge kommen, muss man auch sich mehr mit den Anträgen beschäftigen. Aber die Struktur der letzten zwei Jahre war ganz einfach. Wir haben von Zürich aus die Dinge organisiert, aber die Sterbehilfe vollzogen wurde in Deutschland. Wir bieten mit unserem Verein keinen Sterbetourismus in die Schweiz.
Darf Sterbehilfe ein Geschäft sein?
Das Wort Geschäft hinterlässt das Gefühl, als gehe es darum, dass man mit Sterbehilfe besonders viel Geld verdient. Jeder Sterbehilfeverein, das gilt im Übrigen auch für Einzelärzte, muss pro Monat mehr einnehmen, als er ausgibt, weil er sonst pleite geht. Und ein Sterbehilfeverein wie unserer hat hohe Ausgaben und muss deshalb auch entsprechend hohe Einnahmen haben, damit wir existieren können. Und ein Geschäft ist das zunächst mal nicht, weil ein Verein satzungsgemäß sowieso das Geld nur für Vereinszwecke ausgeben darf. Das sind ja keine Aktiengesellschaft.
Ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden, nach denen Vereinsmitglieder vor 2015 bis zu 7.000 oder 8.000 Euro gezahlt haben sollen für eine Sterbehilfe. Ist das kostendeckend oder mehr als das?
Es ist kostendeckend, weil es etliche gibt, die diesen Betrag nicht zahlen konnten. Und die wurden trotzdem als Mitglieder aufgenommen. Und beispielsweise kann ich Ihnen eine Zahl nennen, die aber sehr grob ist, weil sich diese Dinge statistisch nicht ganz einfach darstellen lassen. Der deutsche Verein, das war ja auch der Sinn des Gesetzes, uns kaputt zu machen. Der deutsche Verein hat, nachdem er gar keine Sterbehilfe mehr leisten durfte, natürlich auch keine neuen Mitglieder oder kaum neue Mitglieder bekommen. Wir mussten aber jetzt 4 Jahre durchhalten, um beim Verfassungsgericht weiterhin Anträge stellen zu können. Und in diesem Zusammenhang hat der Schweizer Verein dem Deutschen ein Darlehen gegeben in den letzten 3 Jahren von, glaube ich, über 350.000 Euro. Das Geld muss ja irgendwo herkommen.
Jetzt müssen wir oder können, glaube ich, sagen, dass Sie professionelle Sterbehilfe leisten und damit genau das, was Ihre Kritiker ja vehement ablehnen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Das kann ich nicht nachvollziehen, weil Leute, die uns das vorwerfen, wichtige Strukturen unseres Vereins nicht zur Kenntnis nehmen. Wir haben noch nie in unserem Vereinsleben ohne ärztliche Begutachtung Sterbehilfe geleistet. Der Kern unserer Arbeit besteht darin, den Kontakt herzustellen zwischen sterbewilligen, unheilbar Kranken und Ärzten, die bereit sind, denen vielleicht zu helfen. Der einzelne Patient findet in Deutschland keinen Arzt, der ihm hilft. Und ein Sterbehilfeverein wie unsere taucht in dieser Situation als Vermittler auf. Und ob man das nun professionell nennt oder nicht, finde ich nicht so wichtig. Jedenfalls ohne uns kommen die sterbewilligen Menschen gar nicht an die Adresse von Ärzten ran, weil die nicht im Telefonbuch stehen.
Jetzt also das Urteil der Verfassungsrichter. Überrascht Sie die deutliche Sprache, die Richter heute gefunden haben?
Sie freut mich. Bei einem Urteil, das 4 Jahre durchdacht wurde, muss man immer mit Ungewöhnlichem rechnen. Aber die Richter sind sehr in das Detail gegangen, und zwar stärker, als ich es erwartet hatte. Ganz zum Schluss des Urteils steht zum Beispiel, dass nach diesen Erkenntnissen des heutigen Urteils das Betäubungsmittelgesetz überdacht werden muss. Nur so 1-2 Worte sind das, aber immerhin, das Gericht hat es hineingeschrieben. Und dann hat es sich auch noch zum ärztlichen Standesrecht geäußert. Das sind alles Zeichen dafür, dass sich das Gericht sehr gründlich auch mit den Randstrukturen beschäftigt hat und nicht nur einfach den juristischen Blick auf Paragraph 217 hatte.
Mit den Randstrukturen, sagen Sie, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts lässt auch Spielraum für weitere Regulierung, die Bundesgesundheitsminister Spahn nun auch vornehmen will. Er spricht von der Pflicht einer unabhängigen Beratung und Mindestwartezeiten. Wären Einschränkungen wie diese in Ihrem Sinne?
Das kommt sehr auf die Details an. Eine Beratung ist sowieso selbstverständlich. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, ohne Beratung, nämlich ohne ärztliche Beratung, haben wir noch nie Sterbehilfe geleistet. Die ist Grundvoraussetzung einer seriösen und auch rechtmäßigen Sterbehilfe. Sehr viel mehr Bedenken habe ich schon bei Wartezeiten. Denn Wartezeiten sind für eine Schwangere beispielsweise berechenbar, weil eine Schwangerschaft nach allgemeinen Zeitabläufen zu beobachten ist. der Sterbeprozess von jährlich, glaube ich, 900.000 Menschen in Deutschland ist sehr individuell. Und es gibt gelegentlich Menschen, die auf den letzten Drücker zu unserem Verein kommen und schwer krank sind, man kann ihnen nicht mehr helfen, sie drohen zu ersticken, irgendwelche furchtbaren Zustände. Wenn wir denen nun sagen müssten, dass wir nach Antragstellung sie zunächst mal 30 Tage lang warten müssen, weil in einem Gesetz eine 30-Tagesfrist ist, wäre das unmenschlich.
Wie können Sie sicherstellen, dass mit Ihrem Verein ausschließlich Menschen aus dem Leben gehen, die es wirklich selber wollen und nicht ihre Familien?
Diese Kombination haben wir von Anfang an im Blick gehabt. Denn wenn Menschen in einem familiären Umfeld leben, haben wir immer von vornherein auch das familiäre Umfeld in den Blick genommen. Und man kann aus dem Zusammensein zusammenwirken und verschiedenen Indizien des familiären Klimas schließen, ob der Sterbewillige nur den Platz räumen will, weil er gestört aus seiner Sicht, oder ob das eine gemeinsam getragene Aktion ist. Wenn überhaupt Angehörige nach unseren 10-jährigen Erfahrungen, die wir hatten, eingegriffen haben in den Sterbeprozess, dann 100% immer, indem sie ihn verhindern wollten. Wir haben es nicht ein einziges Mal erlebt, dass auch nur das Gefühl bestand, ein Angehöriger hätte den unheilbar Kranken gedrängt.
Roger Kusch vom Verein Sterbehilfe Deutschland. Die Zeit, es ist 23 Uhr und 31 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Auf den griechischen Ägäisinseln protestieren die Inselbewohner gegen die geplanten neuen Flüchtlingslager und gegen die Polizeigewalt der vergangenen Tage. Thomas Bormann.
Mehrere tausend Inselbewohner zogen heute protestierend durch Mytilini, den Hauptort der Insel Lesbos. In Sprechchören riefen sie: Wir wollen unsere Insel zurück und keine Lager auf den Inseln. Ähnliche Proteste gab es auf den Nachbarinseln Chios und Samos. Behörden und die meisten Geschäfte auf den Ägäisinseln blieben heute geschlossen. Dieser Streik richtete sich nicht nur gegen die geplanten neuen Lager, sondern auch gegen die Polizeigewalt der vergangenen Tage. Auch heute gerieten Polizisten und Inselbewohner aneinander. Einige Bewohner versuchen immer wieder, die Zufahrten zu den Baustellen für die neuen Lager zu blockieren. Die Polizei geht gegen die Protestierer mit Tränengas, Pfefferspray und Schlagstöcken vor. Auf Lesbos setzte sie sogar einen Wasserwerfer ein. Die griechische Regierung will auf den Inseln 5 neue, geschlossene Lager bauen für jeweils bis zu 7.000 Flüchtlinge. Die neuen Lager sollen die alten, völlig überfüllten Camps ersetzen. Die Inselbewohner aber fordern, die Flüchtlinge nicht auf den Inseln, sondern auf dem griechischen Festland oder in anderen EU-Ländern unterzubringen. Täglich erreichen durchschnittlich 100 Flüchtlinge die griechischen Ägäisinseln, die in Sichtweite der türkischen Küste liegen. Nach den Regeln der EU müssen die Flüchtlinge auf den Inseln bleiben, bis entschieden ist, ob sie in Europa Asyl bekommen.
In Indien protestieren viele Menschen gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz. Doch die Proteste eskalieren zunehmend. Bernd Muschborowska.
Die seit Wochen anhaltenden Proteste gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz in Indien sind in den vergangenen Tagen in schwere Ausschreitungen eskaliert. Dutzende Menschen sollen bereits ums Leben gekommen sein, rund 200 wurden verletzt, hieß es. Die offiziellen Zahlen werden ständig korrigiert. Die Muslime in Indien protestieren seit Anfang des Jahres gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz, das die Einbürgerung von Flüchtlingen aus anderen Ländern erleichtert, aber ausdrücklich nicht für Muslime gelten soll. Als vor rund einer Woche ein führender Politiker der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP dazu aufrief, die Straßenblockaden der Demonstranten notfalls gewaltsam aufzulösen, griffen auch Schlägertrupps der radikalen Hindu-Organisation RSS ein und machten Jagd auf Demonstranten. In dem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Stadtteil kam es zu Straßenschlachten zwischen Hindus und Muslimen sowie Brandstiftungen und Plünderungen. Zahlreiche Verletzte sollen Schussverletzungen gehabt haben. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengasgranaten ein und gingen mit Schlagstöcken vor. Der Regierungschef von Delhi, Arvind Kejriwal, rief die indische Regierung auf, eine Ausgangssperre zu verhängen, weil die Polizei nicht mehr Herr der Lage werde.
Wir kommen zu unserem Bericht von der Frankfurter Börse und dort herrscht weiter Verunsicherung wegen des Covid-19-Ausbruchs. Claudia Werle.
Die Ausbreitung des Coronavirus ist nach wie vor großes Gesprächsthema an der Börse. Immer mehr Länder auf der Welt melden, dass sich Menschen mit dem Virus infiziert haben. Immer mehr Unternehmen werden vorsichtig, wenn es darum geht, Geschäftsprognosen abzugeben. Das Problem? Keiner kann genau sagen, wie es weitergehen wird. Keiner kann sagen, wann es gelingt, die Ausbreitung der Epidemie in den Griff zu bekommen. Die Folgen sind schon jetzt in einzelnen Branchen massiv zu spüren. Dazu gehört beispielsweise die Touristikbranche. Flüge werden gestrichen, Ziele nicht mehr angeflogen, Flugzeuge müssen am Boden bleiben. Das alles bedeutet Einnahmeausfälle. Die Lufthansa reagiert. Sie will sparen. Personal und Sachkosten sollen heruntergefahren werden. Mitarbeiter dürfen unbezahlten Urlaub nehmen. Neueinstellungen werden ausgesetzt oder sie werden verschoben. Wobei, das mag auch, aber nicht nur mit Corona zu tun haben. Denn die Lufthansa ist schon seit einiger Zeit dabei, Geschäftsbereiche auf den Prüfstand zu stellen, sich neu auszurichten. Der DAX kann sich von seinem Tagestief erholen. Er beendet den Handel bei 12.774 Punkten. Das ist nur noch ein kleines Minus. Rückenwind ist aus der Automobilbranche gekommen. Ob das BMW ist, VW oder Daimler, Autoaktien gehörten in den vergangenen Tagen zu den großen Verlierern im DAX. Einige Anleger haben nun die Gelegenheit genutzt, bei den niedrigeren Kursen wieder einzusteigen. Um von Entwarnung zu sprechen, dafür ist es aber noch zu früh. Meinen Händler.
Claudia Werle aus Frankfurt. Und in New York schloss der Dow Jones Index etwas schwächer bei 26.957 Punkten und damit erstmals seit Oktober wieder unter der Marke von 27.000 Punkten. Und wir bleiben beim Geld, genauer beim Öffentlichen. Rund 2500 Kommunen fehlt es nämlich, überschuldet sind sie. Und zwar so, dass sie aus eigener Kraft wohl nicht mehr von ihrem Schuldenberg herunterkommen. Geht es nach Olaf Scholz, dem Finanzminister und Vizekanzler der SPD, dann soll der Bund einmalig die Schulden übernehmen. Dafür will Scholz die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend aussetzen. Doch da muss auch der Koalitionspartner erst einmal mitspielen. Frank Kapellan berichtet.
Es geht um 2500 Kommunen, denen der Finanzminister unter die Arme greifen will. Gemeinden, die wegen ihrer desolaten Kassenlage kaum noch in der Lage sind, in die Instandhaltung von Schulen, Straßen oder Krankenhäusern zu investieren. Die Zeit berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe über einen Plan von Olaf Scholz, wonach der Bund die Altschulden dieser besonders finanzschwachen Kommunen übernehmen könnte. Die Rede ist von 40 Milliarden Euro, eine stolze Summe, die auf den Bundeshaushalt zukommen könnte. Vor allem wäre diese Regelung mit einer zumindest vorübergehenden Aussetzung der Schuldenbremse verbunden. Aus dem Ministerium heißt es lediglich, derzeit würden unterschiedliche Varianten durchgespielt. Dabei geht es wohl auch um die Frage, ob und wie eine eigentlich notwendige Verfassungsänderung vermieden werden könnte. FDP-Fraktionsvize Christian Dürr hält dem Vizekanzler bereits vor, aus politischen Gründen das Grundgesetz brechen zu wollen. Wenn der Bund Altschulden einiger Kommunen übernehme, würden all diejenigen bestraft, die gut wirtschafteten. Tatsächlich steht Olaf Scholz unter dem Druck der eigenen Parteispitze. SPD-Chefin Saskia Esken bekräftigt gerade heute beim politischen Aschermittwoch im bayerischen Vilshofen wieder die Notwendigkeit, den Gemeinden mehr Spielraum zu geben.
Dass es nicht von der Kassenlage abhängen darf oder anders gesagt nicht von der schwarzen Null gekillt werden darf, weil Kommunen Verlässlichkeit brauchen, weil sie Planungssicherheit brauchen.
Zuletzt hatte sich auch Niedersachsens sozialdemokratischer Ministerpräsident Stefan Weil für eine generelle Lockerung der Schuldenbremse ausgesprochen. Er fordert ebenso wie SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans massive Investitionen, die mit neuen Schulden finanziert werden sollen. Laut Parteitagsbeschluss vom Dezember will die SPD die Schuldenbremse, so wörtlich, perspektivisch überwinden und mehr Investitionen ermöglichen.
Es geht darum, dass wir die Ketten, die wir uns angelegt haben und die uns daran hindern, in die Zukunft zu investieren, jedenfalls auflösen. Sonst kommen wir nämlich wirklich auf die Idee, das ist doch absehbar, dass wir über Schattenhaushalte, über Sonderhaushalte uns das Geld beschaffen müssen, das uns noch handlungsfähig macht.
Die nun von Finanzminister Olaf Scholz erst einmal ins Auge gefasste Teilentschuldung der Kommunen stößt beim Koalitionspartner auf heftigen Widerstand. Keine Lockerungsübungen bei der Schuldenbremse, warnt etwa CSU-Finanzexperte Hans Michelbach. Eine auch nur einmalige Aufgabe der Schuldenbremse wäre ein inakzeptabler finanzpolitischer Dammbruch. Das sieht Christine Lagarde völlig anders. Die EZB-Präsidentin meinte am Rande eines Besuches in Wiesbaden, ich weiß zwar nicht viel über die Pläne des deutschen Finanzministers, aber Fiskalmaßnahmen, die die Wirtschaft unterstützen, sind sicherlich sehr willkommen.
Frank Capellan berichtet. Norbert Röttgen hatte vorgelegt im Rennen um den CDU-Vorsitz. Gestern dann zogen Friedrich Merz und Armin Laschet nach. Letzterer zusammen mit Jens Spahn als seinem möglichen Stellvertreter. Seitdem läuft sie auf Hochtouren, die innerparteiliche Wahlkampfmaschinerie der Kandidaten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes auf allen Kanälen, wie Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Der innerparteiliche Wahlkampf wurde mit einer dichten Folge von Fernsehinterviews der neuen Kandidaten fortgesetzt. Und klar wird dabei auch, die CDU steht vor der Frage, wie Parteien im 21. Jahrhundert über ihre Spitze entscheiden. Merz als Kandidat des Volkes, der ganz auf seine Popularität setzt.
Wenn ich die Umfragen, die es ja nun in vielfältiger Form gibt, richtig interpretiere, dann ist eine Mehrheit der Parteimitglieder, aber auch eine Mehrheit in der Bevölkerung der Meinung, dass es richtig wäre, wenn ich den Vorsitz der CDU jetzt übernehme. Und deswegen fühle ich mich ermutigt, ermuntert, auch durch diese Wahlergebnisse oder durch diese Umfrageergebnisse.
Laschet und sein Unterstützer Spahn dagegen als Kandidaten im Dienste der Partei, die um ihre innere Einheit bangt.
Wenn ich da manchmal schaue, wie da miteinander umgegangen wird mittlerweile, im Ton, in der Art der Auseinandersetzung, wo man sich auch fragen muss, ist da eigentlich noch allen klar, dass der politische Gegner außerhalb der Partei ist?
Sagt Jens Spahn, der für seine Verzichtserklärung gestern viel Respektsbezeugungen aus der Partei erhielt. Armin Laschet markiert vor allen Dingen noch einmal die Grenze der Partei nach rechts. Dort stehe der Feind, sagt er, und...
Wir haben auch RAF-Terrorismus mal gehabt, in den 70er Jahren. Aber Linke vertreten vielleicht heute falsche Positionen, aber sie ziehen nicht mordend durchs Land. Sie sind keine Terroristen, die andere Menschen umbringen. Und das muss einfach im Land klar sein, wo ist die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie.
Das ist der Tonfall, der auch ein Wahlkampfkalkül der Union unter einem Kanzlerkandidaten Laschet prägen dürfte. Es geht danach in der jetzigen politischen Lage um Anschlussfähigkeit an liberale und grüne Wählermilieus. Wahlen, das wissen die Parteistrategen, werden durch die Mobilisierung der eigenen Anhänger geworden. Das dürfte den Grünen gegen einen Kandidaten Laschet schwerer fallen als in einem Wahlkampf gegen Friedrich Merz. Die Bestätigung von Merz, den Rechtsextremismus mit der Thematisierung von Migrationsthemen und Ausländerkriminalität bekämpfen zu wollen, sorgt seitdem für einen Proteststurm in den sozialen Medien. In der Union aber gibt es durchaus Stimmen, die meinen, Anfang der 90er Jahre sei der damalige Rechtsextremismus nach den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen mit der Verschärfung des Asylrechts und Kampagnen gegen Reformen des Zuwanderungs- und Staatsbürgerschaftsrechts erfolgreich bekämpft worden. Die Sorge, Merz biete seiner Partei vor allem die politischen Rezepte der 90er Jahre an, ist indes auch in der Union bis nach München weit verbreitet. CSU-Generalsekretär Markus Blume beteuert im ZDF-Morgenmagazin zwar, seine Partei könne mit jedem der Kandidaten gut leben. Angesprochen auf die umstrittene Merz-Äußerung empfiehlt aber auch Blume, ähnlich wie Armin Laschet, vor allem eine noch härtere Auseinandersetzung mit der AfD.
Da braucht es eine ganz klare Ansage und vielleicht eine noch härtere Auseinandersetzung mit der AfD, als das bisher schon der Fall war.
Hinter den Kulissen formiert sich die Unterstützung für das Duo Laschet-Spahn erkennbar, auch mit dem Ziel, Merz zu verhindern. Offen sprach sich am Morgen der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther für Laschet als neuen Vorsitzenden aus, aber auch andere Spitzenvertreter der CDU lassen zunehmend ihre Präferenz für Laschet und Spahn erkennen.
Soweit Stefan Dietjen. Bei den vier genannten Herren geht es um den Vorsitz der CDU. Das betonen sie alle wie aus einer Kehle, denn die K-Frage werde später geklärt, sagen sie. Deutschland hätte ja bereits eine Kanzlerin und die würde es bis zur nächsten Wahl auch bleiben. Schauen wir mal, sagt man dazu sinngemäß südlich des Weißwurst-Äquators. Und da ging es heute rund am politischen Aschermittwoch. Tobias Krone.
Der politische Aschermittwoch in Niederbayern. Eine willkommene Gelegenheit, bei Bier und Fischsemmel der politischen Konkurrenz eins mitzugeben. Wie CSU-Chef Markus Söder in Passau.
Mir fällt auf, ob bei Jamaika oder Thüringen, die FDP entscheidet immer dann, wenn es wichtig ist. Leider falsch. Deswegen meine Empfehlung, brecht euren Aschermittwoch ab, schaut Phoenix und NTV und lernt von der CSU, liebe Freunde. Das ist der bessere Weg.
Auch die Grünen bekommen bei Söder eins mit.
Die Grünen machen gerade eine politische Tofu-Tupper-Party mit Robert Habeck, dem selbsternannten Küstenkavalier und Captain Iglu der Grünen, liebe Freunde.
Zeitgleich bei den Grünen in Landshut. Robert Habeck, der als Norddeutscher sichtlich mit dem Format des politischen Aschermittwochs fremdelte, nutzte den Auftritt zu einer Selbstverortung. Die Union misstraue sich selbst und habe den Führungsanspruch in Deutschland verwirkt.
Und deswegen ist von dieser Seite
keine Antwort auf das zentrale Problem, das ich eben angesprochen habe, was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen, mehr zu erwarten. Also müssen es andere geben. Also müssen wir es geben.
Nach den rechtsradikalen Anschlägen von Halle und Hanau sei Zivilcourage gefragt, so Habeck.
Und wir müssen Schluss machen mit dem Wegducken. Wir müssen unmissverständlich das Signal aussenden, wer das selbstverständliche Vielfaltsleben in Deutschland angreift, kriegt es mit der entschiedenen Gegenwehr der Gesellschaft zu tun.
Bei allen Parteien überwogen in diesem Jahr die nachdenklichen Töne. Der politische Feind, so die einhellige Meinung, sei die AfD. Auf deren Veranstaltung in Osterhofen sah man sich als politisches Opfer der Debatte. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio.
Ich sage, den Altparteien geht es nur noch darum, ihre Pfründe vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen. Das ist hier in diesem Staat los.
Eine karge Fastenpredigt lieferte die SPD-Chefin Saskia Esken in Vilshofen mit Ansage. Deftige Sprüche seien nicht so ihrs, nur so viel.
Einen schönen Gruß nach Passau zum Kollegen Söder, der dort gesagt hat, die SPD, wir seien Tick, Trick und Track. Vielen Dank für dieses Kompliment, lieber Markus Söder. Ihr seid die Panzerknacker und ihr habt den gleichen Erfolg wie die. Vielen Dank.
Nachdenklich mache sie nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen die gegenwärtige Situation der Union, so Saskia Esken.
Ich bin mir nicht sicher, ob die CDU wirklich auf allen Ebenen begriffen hat, was da passiert ist. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es begriffen und sie hat aufgegeben.
Markus Söder wiederum machte erneut klar, bei der Kanzlerfrage der Union werde seine CSU ein wichtiges Wort mitreden. Er selbst wolle aber kein Kanzler werden, wie er mit selbstironischer Anspielung auf den eigenen Machtkampf mit seinem Vorgänger Horst Seehofer erklärt.
Und deswegen sage ich, hier stehe ich als Ministerpräsident, kann nicht anders, aber ich will auch nicht anders. Es hat ja auch ziemlich lang gedauert, bis ich hier als Ministerpräsident stehen durfte, liebe Freunde.
Urbayerisch ist die Tradition dieses politischen Schlagabtausches in Bierzelten und Festhallen bei Maß und Prezen. Dabei denkt man eher weniger an Thüringen, auch wenn Thüringen seit dem politischen Paukenschlag dort auch in Bayern in aller Munde war. Nein, der Grund, warum wir unseren Landeskorrespondenten auch in Thüringen zum politischen Aschermittwoch geschickt haben, ist ein anderer. Nämlich der Auftritt von Friedrich Merz, der CDU-Chef werden will, wir haben ihn vorhin gehört, und von Mike Moring. Wir erinnern uns, jene glücklose Figur in der Thüringen CDU, die im übertragenen Sinne erst Haltung und dann Posten verloren hat. Henry Bernhard.
Schon eine gute Stunde vor Beginn drängten sich viele der am Ende 1500 Besucher beim politischen Aschermittwoch in Apolda. Das Interesse galt Friedrich Merz, dem Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz, aber auch der schwierigen Situation der CDU in Thüringen.
Wir hatten einen gewählten Ministerpräsident. Er hätte sich die notwendigen Mehrheiten suchen können. Wir brauchen auch keine Neuwahlen. Das wählen wir jetzt so lange, bis es passt.
Die Situation ist gerade so, dass einfach das Desaster in Thüringen so auch ein Widerspiegeln der ganzen Bundes-CDU ist. Das große Problem ist einfach die falsch angepackte Ausländerpolitik.
Für mich ist die beste Lösung Neuwahlen.
Der erste Redner des Abends, der scheidende Fraktions- und Parteivorsitzende Mike Moring, wagte keinen Blick in die Zukunft, an deren Gestaltung er nicht mehr beteiligt sein wird, sondern kritisierte unter großem Beifall die Hürden, die die Bundesspitze der CDU aufgestellt habe und die der politischen Realität in Thüringen gerade nicht entsprechen.
Manches wäre leichter gewesen, wenn wir aus Berlin mehr Vertrauen und mehr Zutrauen bekommen hätten und wenn uns nicht so viel Einrede entgegengestanden hätte.
Vielmehr müsste die CDU wieder auf die Kraft der föderalen, dezentralen Struktur vertrauen. Während er die Linke nicht namentlich erwähnte, forderte er eine totale Abgrenzung zur AfD. Die CDU sei deren schärfster Gegner. Nach Moring und Hering und Bier für die Gäste trat der Stargast des Abends, Friedrich Merz, auf die Bühne.
Apolda, das ist Deutschland, meine Damen und Herren. Das ist hier nicht Berlin-Kreuzberg. Das ist mitten in Deutschland. Und so sieht Deutschland aus.
Aber ebenso verwies er auf den mörderischen, rechtsextremen Rassismus der letzten Jahrzehnte, den man unterschätzt habe und nun endlich bekämpfen müsse. Mit Blick auf Hanau sagte er,
die Opfer in der letzten Woche sind Landsleute von uns. Das sind keine Fremden, das sind Menschen, die hier leben. Die grenzen wir nicht aus, die nehmen wir in den Arm und trauern mit ihnen um diese schrecklichen Opfer. Und auch das muss für Christdemokraten eine völlige Selbstverständlichkeit sein.
Über den richtigen Weg der CDU in Thüringen sagte Merz nichts Konkretes. Aber Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber der Linken und der AfD hätte differenzierter ausfallen müssen. Die AfD könne niemals Partner der CDU werden.
Die gehören nicht zu den bürgerlichen Parteien. Die stehen außerhalb dieses Spektrums, außerhalb dieses Verfassungsbogens, außerhalb dessen, was wir im weitesten Sinne als Teil unserer parlamentarisch-politischen Ordnung verstehen.
Aber auch den Linken dürfe man nicht zur Macht verhelfen, auch nicht Bodo Ramelow.
Mit so einer Partei hat die Christlich-Demokratische Union in Deutschland nichts zu tun. Das sind die Feinde unserer Demokratie.
Standing Ovations spendeten die Gäste des Aschermittwochs in Apolda März Plan, für den Bundesvorsitz der CDU zu kandidieren.
Wir brauchen eine große Mannschaft und wir brauchen ein Team. Und wenn die Wahl so ausgeht, wie ich sie mir vorstelle am 25. April 2020 in Berlin, dann gehören Armin Laschet und Jens Spahn natürlich zu meinem Team. Dann sind wir eine Mannschaft, dann gehen wir zusammen, dann gehen wir zusammen nach vorn.
Standing Ovation auch am Ende des politischen Aschermittwochs in Apolda. Wie schon bei der Regionalkonferenz 2018 scheinen die Sympathien der Thüringer Christdemokraten bei Friedrich Merz zu liegen.
Henry Bernhard berichtete, beim Ökostromausbau gibt es viele Baustellen. Eine besonders große rankt sich um die Frage, bedarf es einer bundesweiten Regel für den Abstand zwischen neuen Windrädern und bewohnten Häusern? Mindestens einen Kilometer hat der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gefordert. Jetzt rückt er davon ab, wie Nadine Lindner berichtet. Und dabei lernen wir mal wieder einen neuen Begriff. Achtung, Länderöffnungsklausel.
Der Wirtschaftsminister schwenkt um und rückt von der geplanten starren Abstandsregelung für Windräder ab. Eigentlich sollten diese 1000 Meter als bundesweit einheitlicher Abstand zur Wohnbebauung festgelegt werden. Jetzt Peter Altmaiers Kurswechsel. Die Länder sollen entscheiden, der Bund gibt nur einen Richtwert. So erklärt das eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittag in Berlin.
Mit diesem neuen Vorschlag schaffen wir eine sogenannte Länderöffnungsklausel. Das heißt, es wird im Bundesrecht, im Baugesetzbuch geregelt, dass 1000 Meter Abstandsregelung die Orientierung sind, aber die Länder erhalten Planungshoheit und können davon abweichen. Das heißt, Länder können entscheiden.
Die Windenergie ist wichtig für die Erreichung der Klimaziele. Außerdem geht es um den Erhalt der Arbeitsplätze in der Windbranche, so das Wirtschaftsministerium weiter. Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, hält diesen neuen Vorschlag im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio für praktikabel, weil ein Abstand von 1000 Meter den Ausbau der Windkraft noch weiter abgebremst hätte.
Die Planung in den Ländern, wie sie heute vorliegen, die teilweise Abstände in Schleswig-Holstein ab 400 Meter nach oben sozusagen vorsehen, 500 Meter in Niedersachsen, 800 Meter gegenüber dörflicher Bebauung. Das sind Instrumente, mit denen man in den Ländern flexibel arbeiten kann. So können wir den Zubau in Deutschland für die kommenden Jahre absichern.
Auch andere Reaktionen sind positiv. Auch der VKU, der Verband kommunaler Unternehmen, sowie Greenpeace sind froh über die Neuregelung. Zustimmung kam auch von den Grünen. Die energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Julia Verlinden, sagte, dass der Ausbau der Windkraft endlich wieder angekurbelt werden müsse. Ein wichtiges Detail ist allerdings noch nicht bundeseinheitlich geklärt, was eigentlich als Wohnbebauung bzw. als Siedlung zählt. In der ursprünglichen Regelung sollten es 5 Häuser sein, jetzt ist es offen.
Dafür gibt es keine neue Definition, denn es wird, wie gesagt, eine Länderöffnungsklausel geschaffen.
So die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Je kleiner eine Siedlung aber definiert wird, desto öfter muss der Abstand eingehalten werden, desto weniger Platz ist für Windräder. Die Länder bekommen zwar mehr Freiheiten bei den Abstandsregelungen, im Gegenzug sollen sie aber Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien akzeptieren. So sieht es Altmaiers Kompromissvorschlag vor. Das Ziel, der Anteil des Ökostroms in Deutschland soll in den nächsten 10 Jahren auf 65% erhöht werden, heute sind es 42%. Wie genau dieser Koordinierungsmechanismus bzw. ein Monitoring im Erneuerbare-Energien-Gesetz aussehen soll, ist noch unklar. Einer hat heute aber schon mitgeteilt, dass er gar nichts von der neuen Altmaier-Regel hält und nicht mitmachen wird. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau:
Und wenn wir dann erleben, dass bei uns die Bürgerinnen und Bürger, wie übrigens überall in Deutschland, bei Windrädern große Skepsis haben, dann sage ich euch eines, auch wenn jeder versucht es zu machen, die Regelung 10H bleibt, weil es mit Abstand die bürgerfreundlichste Regelung in Deutschland ist, liebe Freunde.
Der neue Plan von Altmaier muss noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. Das Umweltministerium aber lobte schon mal Altmaiers Plan, weil er den Stillstand bei der Windkraft beende. Am 12. März treffen sich dann Bund- und Ländervertreter im Kanzleramt.
Nadine Lindner aus Berlin und wir kommen zu unserer Presseschau mit Alexandra Eul.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe ist ein zentrales Thema in den Zeitungskommentaren. Die Meinungen gehen jedoch weit auseinander. Ist das Tor zur Hölle sperrangelweit offen? Fragt die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel und antwortet: Nein. Das Gericht hat eine Freiheit ermöglicht, die manche Betroffene einfordern, mehr nicht. Geklagt hatten nicht nur Sterbehilfevereine, sondern auch Ärzte und Schwerkranke. Mediziner sehen Leidenswege, von denen viele keine Vorstellung haben. Wer will sich zum moralischen Richter aufschwingen über Schwerkranke, die ihr Leiden nicht mehr ertragen wollen? Die Westfälischen Nachrichten aus Münster kritisieren das Urteil als eine tiefe Zäsur für Deutschland, wo das menschliche Leben in all seinen Phasen trotz mancher Lücken immer noch unter dem besonderen Schutz des Staates und seiner Gesetze steht. Wenn es künftig professionellen Organisationen erlaubt sein sollte, Menschen geschäftstüchtig in den Suizid zu begleiten, dann geraten Rechtssystem und Lebensschutz restlos ins Wanken. Die Rheinzeitung aus Koblenz erinnert hingegen, gerade religiöse Menschen haben oft die Erwartung, dass der Staat ihre moralischen Ansichten auch entsprechend in Gesetze zu gießen habe. Doch das ist nicht Aufgabe des Staates in einer säkularen Gesellschaft, in der Kirche und Staat getrennt sind. Und die Zeitung Badische Neue Nachrichten aus Karlsruhe beobachtet, wer aus dem Leben scheiden will, muss nicht mehr in die Schweiz oder in die Niederlande reisen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das ärztliche Standesrecht, das in dieser Frage einem Flickenteppich gleicht, bundeseinheitlich reformiert werden muss. Und nun zu einem anderen Thema, die Ausbreitung des Coronavirus. Die Frankenpost aus Hof wünscht sich wegen steigender Fallzahlen in Deutschland mehr Transparenz. Hamsterkäufe sind unnötig. Was hingegen nötig ist, sind Informationen. Was machen die Behörden? Wie schützt der Staat seine Bürger? Was steckt hinter den Infektionen? Woran genau sterben die Menschen? In Zeiten, in denen sich Viren fast ebenso schnell verbreiten wie über soziale Medien Gerüchte und Panik, muss alles getan werden, um die Menschen sicher, zuverlässig, schnell und glaubwürdig zu informieren. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält viele Aussagen über Verlauf oder Schwere der Seuche für widersprüchlich und unbefriedigend. Sie beobachtet: Von einer echten Pandemie will offiziell keiner etwas wissen, weil man Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, Irrationalität und sogar Unruhen befürchtet. Der Münchner Merkur fordert auch einen ökonomischen Notfallplan. Das Coronavirus ist noch gar nicht richtig bei uns angekommen, da liegt der Patient Zero schon unterm Sauerstoffzelt. Es ist die deutsche Wirtschaft. Und die Neue Osnabrücker Zeitung befürchtet Auswirkungen auf Freiheit und Mobilität, denn die machen so wörtlich die Lebensqualität in modernen Gesellschaften aus. Ein unsichtbarer Eger reicht und schon gelten eben diese Selbstverständlichkeiten nicht mehr.
Alexandra Eul mit der Presseschau am Ende dieser Sendung. Ich bin Mario Dubovicek. Eine gute Nacht.